Ich bin Christine Mühldorfer und arbeite am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Ich bin hier die leitende Baktiologin, also die Wildtierbaktiologin, ein Feld, was eben ein bisschen exotisch ist und arbeite eben, wie gesagt, sowohl mit Zootieren als auch mit Wildtieren.
Wissenswerte, ein Inforadio-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Soup and Science, dem Landstock von Inforadio und Technologiestiftung Berlin, mit Berliner Wissenschaftlerinnen. Immer noch ohne Publikum und Suppe, dafür immer noch mit spannender Forschung, wie eben mit der von der promovierten Tierärztin Christine Mühldorfer, bei der ich zu Gast bin im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Sie haben gesagt, das ist so ein bisschen exotisch. Wie wild sind die Tiere, die Sie im Fokus haben?
Ja, wenn Sie bei mir im Labor ankommen, sind Sie dann meistens nicht mehr wild.
Weil tot, genau.
Also wir haben eine Diagnostik tatsächlich, eine Krankheitsdiagnostik. Das ist so ähnlich wie auch im humanen Bereich, wo Tiere, die versterben oder krank sind, auch untersucht werden. Und ich mache dann die Diagnostik für die Bakterien. Und wir haben aber auch, wir arbeiten auch mit öffentlichen Stellen zusammen oder auch mit ehrenamtlichen Stellen, die eben in dem Wildtierbereich, also die tote Tiere oder kranke Tiere, gerade auch Wildtierauffangstationen, uns dann eben kontaktieren und fragen oder bitten, dass wir Erkrankungen abklären.
Zu Corona-Zeiten insbesondere sind ja Fledermäuse ein wenig in Verruf geraten, haben einen schlechten Ruf, sowohl literarisch als blutsaugende Vampire als auch in der Realität als Überbringer von Krankheiten wie Ebola oder eben Corona. Damit tut man ihnen Unrecht, sagen nicht nur Sie, die Sie über Fledermäuse promoviert haben?
Ja, also ich denke, es ist ein schwieriges Feld, weil natürlich die Fledermäuse an sich schon vom Aussehen her oft anecken und dann kommen sie natürlich auch sehr nahe zum Menschen. Sie leben auch in der Stadt. Wir kriegen auch immer mal wieder Anrufe, wenn sie dann im Balkon eben hinter der Verkleidung sind. Aber es ist natürlich, man muss immer beide Seiten betrachten. Sie sind eben Wildtiere, wie auch andere Wildtierarten. Und sie können natürlich auch mit Infektionserregern infiziert sein. Also sie können auch selber krank werden, was ich zum Beispiel in meiner Arbeit untersucht habe. Das muss man natürlich immer bedenken, wenn man mit Wildtieren arbeitet. Aber das kann auch passieren, wenn man mit anderen Wildtieren arbeitet. Und daher denke ich, dass es auch nicht, ist dieser Ruf auch nicht wirklich den Fledermäusen gerecht, weil sie an sich ja nicht den Menschen angreifen oder eben in die Wohnung, freiwillig in die Wohnung kommen würden oder versuchen würden, eben
keine
zu beißen.
Keine Blutsauger,
genau.
Aber dennoch haben Sie ja diesen doch eher schlechten Ruf. Worin besteht das Problem? Nur, dass Sie nicht so nett aussehen wie ein Panda und dass Sie manchmal Krankheiten übertragen, oder?
Ich glaube, es ist beides. Also es ist zum einen dieses Aussehen, dass sie eben fliegen und da eben sich auch schnell fortbewegen. Aber es ist natürlich auch das Wissen, dass man eben mit Fledermäusen sehr viele Viren assoziiert, eben auch wirklich Viren, die für den Menschen sehr schwere Erkrankungen und vor allem eben auch Epidemien hervorrufen können. Und dass man eben auch weiß, dass sie sehr alt sind. Sie sind eben evolutionär sehr alt. Dadurch ist es wahrscheinlich auch so, dass sich die Viren mit den Fledermäusen entwickelt haben und man eben immer nicht so genau weiß, tragen sie das Virus, aber erkranken selber nicht, aber können vielleicht doch es auf den Menschen übertragen.
Und ich glaube, sozusagen, ja. Die Urangst des Menschen, da ist jemand, der älter ist als wir und der uns überlebt?
Ja, ob es das ist, aber auf jeden Fall, dass man es nicht einordnen kann, dass man nicht genau weiß, was man erwartet, ja.
Sie sagten das am Anfang, Sie sind Spezialistin für Bakterien, Chefin der Bakteriologie hier am Institut. Weder Coronaviren noch afrikanische Schweinepest interessieren Sie wissenschaftlich, sondern Bakterien. Warum die?
Ja, die Bakterien, genau. Das fragen mich auch viele. Es ist tatsächlich durch meine Promotion gekommen. Also ich hatte das gar nicht geplant. Es hat mir da sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die bakteriellen Erkrankungen bei den Fledermäusen untersucht. Und ich finde einfach, es ist eine Gruppe, die sehr vernachlässigt wird, weil es gibt viele Spezialisten tatsächlich, die sich mit Viren auskennen und die auch an Viren arbeiten. Auch im Wildtierbereich, aber man lernt auch, wenn man zum Beispiel zu Konferenzen geht oder sich unterhält, dass es eben wenige Bakteriologen gibt oder Bakteriologinnen, die in dem Bereich arbeiten. Und vieles, was dort gemacht wird, passiert eben in Deutschland zum Beispiel an den Landeslaboren, also staatlicher Seite. Aber es gibt keine richtigen spezialisierten Institute, die sich wirklich gerade mit dieser Tiergruppe beschäftigen, die halt eben sehr divers ist einfach, ja. Und die dann für die Bakterien, man hat diese große Breite. Also wir haben halt unglaublich viele verschiedene Zoo- und Wildtierarten und genauso unglaublich viele Bakterienarten haben wir, die sich auch von Nutz- und Haustieren unterscheiden.
Ja. Es heißt ja, dass es so von der Biomasse her mehr Bakterien gäbe als alle anderen Lebewesen.
Ja, das ist tatsächlich...
Es ist ein weites Feld, da reizt natürlich auch, da kann man Neuland entdecken, was bei vielen anderen schon nicht mehr so der Fall ist.
Ja, es ist also im Zoo- und Wildtierbereich ist es tatsächlich so, dass wir mit vielen neuartigen Bakterien zu tun haben, weil man muss sich halt immer vorstellen, alles, was wir kennen, auch unsere Krankheitsdiagnostik, die wir machen, auch im humanen Bereich oder im tiermedizinischen Bereich, ist alles angepasst an die Tierarten oder eben dann den Menschen, was wir kennen, also an Krankheitserreger, die wir kennen, wo wir eben erwarten, dass wir sie da mit den Medien gut anziehen können, dass wir sie gut differenzieren können. Und wenn wir dann natürlich ein ganz anderes Artenspektrum haben, was einfach nicht gleich Hund oder Katze oder vielleicht Rind ist, dann fängt man natürlich an zu überlegen, was kann denn bei diesen Tieren vorkommen, und man findet dann auch andere Krankheitserreger.
Diese neuen Infektionserreger sind ja die besonders spannend sind. Das ist auch das, was Sie besonders interessiert. Wie finden Sie die?
Ja, es gibt zwei verschiedene Seiten. Es kann manchmal auch ein bisschen frustrierend sein, wenn man im Prinzip immer an die Grenzen stößt, weil man nicht weiterkommt. Also weil man natürlich weiß, man hat hier was Neues und man versucht das, was man kann, zu nutzen. Aber es ist auf gleicher Weise auch spannend, weil man noch sehr wenig darüber weiß. Und manchmal, man sieht halt sehr schwere Erkrankungen dann auch bei den Tieren. Und man möchte dann natürlich auch gerne mehr wissen darüber.
Wildtiere als Infektionsüberträger ist Thema Wissenswerte Lunch Talk Soup and Science mit Christine Mühldorfer. Ich habe gelesen, und jetzt kommen wir mal zu so ein paar Tierarten und den Bakterien, die sie mit sich rumtragen. Ich habe gelesen, dass Igel beispielsweise das Diphtheriebakterium haben können und auch auf Menschen übertragen können.
Ja, das war tatsächlich ganz interessant, weil es mehrere Fälle gab. Wir hatten auch einen Fall hier vom IZW, wo wir ein Wildtier eben gefunden hatten und wo der Igel aber auch selber daran erkrankt ist. Also es war jetzt nicht so, dass er nur Träger war, sondern er war tatsächlich auch daran erkrankt. Und was dann untersucht wurde, war eben, dass man schauen konnte, wo ist der Zusammenhang, ob es eben auch eine Gefährdung für den Menschen eben geben könnte. Also dass zum Beispiel Igel werden ja eben gerade in der Winterzeit, auch wenn sie gefunden werden, auch gepflegt, kommen in Pflegestellen, dass man eben so ein bisschen das einschätzen kann. Und das war ganz interessant, sich das anzuschauen. Und man hat halt eben gesehen, dass die Igel tatsächlich so ein bisschen andere Isolate eben hatten, als bisher bekannt war für den Menschen. Und dadurch war es noch nicht so richtig klar. Also weil viele sagen immer in erster Linie, das Wildtier trägt den Erreger und der Mensch infiziert sich. Aber es kann ja auch sein, wenn ein Wildtier in die menschliche Obhut gerät, dass es genau umgedreht ist. Also wenn ein Wildtier eben
das Bakterium vom Menschen überspringt.
Genau, und wenn zum Beispiel so ein Tier eben irgendwie dann vom Menschen einen Erreger bekommt und ist in Gefangenschaft, ist auch ein bisschen gestresst, ist halt auch vielleicht nicht ganz gesund, kann es natürlich auch so sein, dass das Tier dann krank wird, ja.
Frage ich trotzdem, wie gefährlich sind Wildtiere für uns Menschen?
Ich glaube, gefährlich in dem Sinne nicht, wenn wir respektvoll mit den Tieren umgehen. Und damit meine ich, dass man natürlich Wildtiere nicht direkt anfasst, dass man Fütterungen vermeidet, wo man in direkten Kontakt mit den Tieren kommt, dann leben sie mit uns und es ist auch ganz wichtig, dass sie mit uns leben und haben teilweise mehr Gefahren durch uns auch, also sei es Straßenverkehr oder selbst auch seien es Haustiere. Aber eben dieser respektvolle Umgang ist halt eben wichtig. Und dass man, wenn man tatsächlich verletzte Wildtiere findet oder tote Tiere findet, dass man dann eben die entsprechenden Stellen informiert und nicht selbst aktiv unbedingt wird oder nur unter entsprechender Anweisung aktiv wird.
Trotzdem nochmal genauer, wann werden Fledermaus, Gürteltier, aber auch Wildschwein und Igel zur Gefahr für uns? Ich meine jetzt nicht, dass sie uns anknabbern und angreifen, sondern als Infektionserreger.
Also bei der Fledermaus ist es eben die Fledermaus-Tollwut in Europa. Das ist das, was man auf jeden Fall weiß, dass eben die Fledermäuse das Tollwut-Virus tragen können. Und da ist es tatsächlich so, wenn sie beißen, also wenn man die Tiere jetzt aufnehmen würde mit der Hand, und sie beißen, dann ist auf jeden Fall eine Gefährdung für den Menschen da. Also das ist was man nicht machen sollte oder wenn es passiert, dann natürlich zum Arzt auf jeden Fall gehen muss. Ansonsten gar nicht in dem Sinne, weil die Tiere nicht kommen und einen nicht selbst beißen würden oder nicht selbst in die Nähe kommen würden. Und Wildschweine, bei den Wildschweinen ist es ja so, mit der afrikanischen Schweinepest zum Beispiel, die ist auch gar nicht gefährlich für den Menschen. Das ist halt tatsächlich ein Problem für die Wildschweine. Da ist, glaube ich, eher das Problem, dass die Wildschweine einfach in unsere Nähe kommen und andere Sachen machen, wie Gärten zerstören oder andere unerwünschte Sachen bewirken. Aber an sich ist mir nicht bekannt, dass es eine direkte Gefährdung gibt, wenn man nicht direkt mit den Tieren eben arbeitet oder zum Beispiel die Jäger oder so, die eben auch natürlich Tiere schießen. Das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber wenn man als Otto-Normalbürger eben nur den Kontakt eben so hat aus der Ferne, kann es auch gar nichts.
Frau Möbeldorfer, Sie sagten ja, die neuen Bakterien, die neuen Infektionserreger sind es, die Sie interessieren. Was war denn so der, kann man das sagen, der spektakulärste oder der überraschendste Befund, den Sie gefunden haben?
Ja, also vielleicht sehr überraschend war auf jeden Fall, als wir bei Amphibien, also bei Fröschen, eine Bozellen-Spezies gefunden haben. Also Bozellen sind halt auch Bakterien, die man eben bis dato nur für, oder dachte, dass sie nur bei Säugetieren vorkommen. Also sie waren auch nur bekannt eben dort, eben, dass sie Erkrankungen hervorrufen können. Und das war ganz interessant, weil man es bei Kaltblütern eben nicht erwartet hatte und dass sie eben dort auch zu Problemen führen könnten. Und das war von der Warte auch spannend, weil auch selbst alle Experten, die daran beteiligt waren, es am Anfang gar nicht so richtig glauben wollten, dass es möglich ist. Und man dann natürlich anfängt, das sich anzuschauen, das auch näher zu charakterisieren. Und da eben feststellt, dass wir doch weitaus mehr neue Spezies auch haben, als wir wissen, eben, die beteiligt sind, ja.
Sie sind ja Forscherin, aber haben Veterinärmedizin studiert. Gibt es denn sozusagen, wenn Sie dann sowas entdecken, so ein Bakterium entdecken, der eine Krankheit macht, auch die Idee im Hinterkopf gleich, da müsste man jetzt aber, keine Ahnung, ein Antibiotikum geben oder müsste man heilen? Geht das einher bei der Analyse?
Ja, es kommt immer drauf an. Also es kommt wirklich tatsächlich auf die Fälle drauf an. Wenn es Einzelfälle sind, wo die Tiere verstorben sind, dann ist es natürlich nicht relevant. Wenn es aber für Zootierhaltung zum Beispiel oder auch für Wildtierauffangstationen, kann es schon sein, dass man darüber nachdenkt, ob man irgendwie eine Chance hat, eben dort therapeutisch eben den Tieren zu helfen. Aber das ist eben auch sehr schwer in dem Feld. Da gibt es halt viele Sachen, sind einfach für die Tierarten nicht validiert oder nicht bekannt, sodass man das immer zwar macht, aber die Auswertung eben schwer ist, auch die Interpretation.
Ihr Institut ist ja sozusagen unmittelbarer Nachbar vom Berliner Tierpark. Kommen da die Kollegen und sagen, hier, wir haben was, untersuchen Sie mal?
Ja, wir arbeiten tatsächlich mit dem Tierpark, arbeiten wir sehr eng auch da zusammen, was die Diagnostik betrifft, also die Krankheitsdiagnostik. Wir bekommen die verstorbenen Tiere aus dem Tierpark auch schon eben zu so einer Art Tierseuchenkontrolle, dass wir im Prinzip die Tiere anschauen und untersuchen. Und wir bekommen aber auch von anderen Zoos Tiere. Es kommt immer ganz drauf an, aber wir arbeiten viel mit dem Tierpark, ja.
Wenn ich das so richtig bisher verstanden habe, sind Sie nicht die Forscherin, die Wissenschaftlerin des Instituts für Zoo- und Wildtierforschung, die in Afrika und anderswo unterwegs ist und Tiere sammelt, sondern Sie warten, dass Ihnen die Proben gebracht werden.
Ja, das ist bei mir tatsächlich so, dass ich ans Labor gebunden bin und hier eben durch Projektarbeiten dann mitarbeite. Wir bekommen dann Proben aus anderen Projekten. Also ich habe schon auch Proben, zum Beispiel wir haben auch Projekte mit Hyänen oder anderen Tierarten, die eben international von relevant sein können. Bloß die kommen dann natürlich zu mir und ich schaue sie mir hier im Labor an. Ja.
Sind Sie nicht ein bisschen neidisch auf die Kollegen, die in der Welt
ja, manchmal schon.
Mal reisen konnten?
Ja, manchmal schon, ja.
Wollen wir es zum Schluss mal ganz praktisch enden lassen? Wie ist oder wie wäre der richtige Umgang mit Wildtieren? Wie können wir die Übertragung von Infektionserregern sowohl von Tier auf Mensch als von Tier auf Tier als auch von Mensch auf Tier verhindern oder mindern?
Ja, ich glaube, der richtige Umgang ist tatsächlich für jemanden, der jetzt nicht direkt mit Wildtieren arbeitet, wenn es einfach aus der Ferne, dass man halt die Wildtiere beobachtet und dass man ja weiß, dass sie da sind, also da auch jetzt nicht irgendwie versucht, sie zu vertreiben, wenn sie jetzt in wirklich Bauten sind, also wie Fledermäuse, die zum Beispiel auch mal unterm Dachboden sind, die kommen dort auch wunderbar zurecht. Wichtig ist halt, sobald irgendwie der Kontakt so wird, dass es Probleme bereitet, dass man sich halt eben Hilfe sucht bei den entsprechenden Stellen. Also es gibt schon eben für alles Experten auch, die sich damit auskennen, dass man eben dann auch wirklich professionelle Unterstützung hat und dabei eben auch beim Handling, wenn man die Tiere anfassen muss zum Beispiel oder wenn man auch die Hinterlassenschaften zum Beispiel beseitigen muss oder dass man da halt dann auch Bescheid weiß, man muss halt auch die Hygiene einhalten. Ja, ich denke, da ist es im Prinzip, ist das Risiko gering.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Ich war zu Gast bei Dr. Christine Mühldorfer am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung zum Wissenswerte Lunchtalk Soup and Science von Technologiestiftung Berlin und Inforadio.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.